MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Wir machen keine Sommerpause, sondern veröffentlichen wie gewohnt im 14-tägigen Rhythmus eine neue Ausgabe. Heute ein Hörerfragen-Spezial.
ARD.
Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Und ich sage es schon mal vorab, es wird gesellschaftspolitisch, es wird summen, brummen und vielleicht sogar pieksen und wir werden cineastisch. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Gesundheitskompass@mdraktuell.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und dort landete auch diese Themenanregung von Johann Israel. Sehr geehrtes Gesundheitskompass-Team, mich interessiert die Frage, ob es Zusammenhänge zwischen sozialem Status und gesundheitlicher Verfassung gibt. Freundliche Grüße. Ich werf's mal vorweg. Ja, gibt es. Und jetzt kommen Sie, Herr Kekulé.
Das war schon die ganze Antwort. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also man, vor allem, wenn man Studien machen will. Ich kenne das aus Studien aller Art. Da haben Sie immer das Problem, wenn Sie feststellen wollen, wie Medikamente wirken, dann müssen Sie sogenannte Confounder ausschließen. Also irgendwelche Faktoren, die das Studienergebnis stören könnten. Und der wichtigste und riesigste Confounder, der immer und überall im Raum steht, ist eben der soziale Hintergrund. Also beispielsweise, wenn Sie gucken wollen, wie regelmäßig Medikamente eingenommen werden, da können Sie natürlich nicht Leute aus irgendwelchen oberen Bildungsschichten, vielleicht sogar Arztkinder, vergleichen mit Leuten, die irgendwie ganz bildungsfern sind und überhaupt keine Zeit für Medikamente oder ihre eigene Gesundheit haben. Man sagt da sozioökonomischer Status, SES dazu, das ist so die Überschrift und die klassischen Kriterien sind eigentlich Ausbildung, Ausbildungsstand, Bildungsstand, Beruf und Einkommen. Also nicht nur das Geld, aber dann irgendwie indirekt dann hauptsächlich das Geld, wie reich man ist, in welcher Situation man lebt. Das hat sich so weiterentwickelt, dass man sogar von fundamentalen Ursachen von Erkrankungen spricht, Fundamental Causes of Disease. Das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung davon, dass man sagt, dieser soziale Status, der wirkt bei manchen Krankheiten ursächlich wirklich. Das heißt also, dass sie vielleicht einen Bluthochdruck deshalb haben, weil sie einen schlechten sozialen Status haben. Sie haben Stress, sie behandeln den Blutdruck nicht richtig, sie essen ungesund, sie achten nicht auf ihr Gewicht, sie haben keine Zeit, Sport zu machen. All diese Dinge, dass Menschen manchmal so getrieben sind aufgrund ihrer schwachen sozialen Position, führt natürlich zu Krankheiten, sodass man dann sagt, die Endgründe sozusagen, die abschließenden Gründe von Krankheit haben eben oft was mit dem sozialen Status und mit der Umwelt zu tun.
Und da hat auch die Corona-Pandemie keine Ausnahme gemacht. Ne? Menschen, die also viel in Gesellschaft arbeiten müssen, um ihr Geld zu verdienen, sich nicht separieren können, waren häufiger betroffen. Aber auch unter denen, die sich dann infiziert haben, hat man einen Unterschied gesehen, was die Sterblichkeit angeht. Womit hing das zusammen?
Ja, also die größten Studien, die wir haben, sind aus dem Ausland. In Deutschland, können wir gleich drüber sprechen, ist die Studienlage eher mau. Aber in USA zum Beispiel ist natürlich ein Riesenthema gewesen, dass Schwarze und Hispanos viel schlechtere Ergebnisse hatten bei Covid als die Weißen. Erstens waren sie häufiger infiziert. Sie haben schon gesagt, das hängt manchmal mit dem Beruf zusammen, manchmal aber auch mit dem Risikoverhalten, mit dem individuellen, vielleicht auch mit der persönlichen Informiertheit, also wie gut man aufgeklärt ist über die Situationen, in denen man sich anstecken kann. Und dann war es aber auch so, dass natürlich die Risikofaktoren viel mehr sind. Bei Covid ist ja bekannt, Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Krankheiten, das erhöhtes Risiko für schwere und tödliche Verläufe. Und das ist wiederum ganz unabhängig von Covid eben in sozial schwächeren Schichten, speziell eben bei den Farbigen in den USA, sehr stark verbreitet gewesen, sodass man jetzt im Nachhinein sagen muss, das war wieder mal eine extrem ungerechte Seuche. Das ist sowas, was ich interessant finde immer bei Infektionskrankheiten, Das sind ja eigentlich Krankheiten, die ein bisschen menschengemacht sind. Nicht nur, dass wir die Erreger durch die ganze Welt transportieren, sondern auch, dass unser Verhalten eigentlich dazu führt, dass bestimmte Menschen sich anstecken oder auch soziales Gefälle dazu führt, dass bestimmte Menschen es manchmal gar nicht vermeiden können, sich anzustecken. Und im Prinzip ist das in Europa auch beobachtet worden. Nicht so akribisch wie in den USA, aber man hat auch in Deutschland zum Beispiel gesehen, dass Menschen aus schlechteren Bildungsschichten oder die weniger Geld hatten, tendenziell erstens häufiger infiziert wurden, also ein höheres Infektionsrisiko hatten und zweitens dann auch noch ein höheres Risiko für schwere Verläufe hatten.
Sie haben es angesprochen, die Datenlage in Deutschland ist nicht gut gewesen oder aktuell auch noch so?
Ja, man gibt sich alle Mühe. Man hat bei Corona eben jetzt nochmal gesehen, wie schlecht unsere Datenlage ist. Das war letztlich, also ich beobachte das schon lange. Früher war ja der Reinhard Kurt Chef des Robert-Koch-Instituts, ein Virologenkollege von mir, den ich auch gut kannte. Der ist leider verstorben inzwischen. Und 2008 noch, das war so das Ende seiner Ägide dort, ist eigentlich dieses Gesundheitsmonitoring in Deutschland erst eingeführt worden. Das war damals eigentlich dafür, dass es ganz neu war, eine gute Sache. Man hat so mehrere Befragungsinstrumente etabliert, die ich glaube einmal im Jahr aktiviert werden. Die heißen dann noch so Buchstaben GEDA, DEGS, KIGGS. Das sind so verschiedene Gruppen, die befragt werden und letztlich nach ihrem Gesundheitsstatus und nach ihrem sozialen Status befragt werden. Diese Primärdaten, wie man das dann nennen würde, sind aber letztlich relativ dünn. Das können Sie sich vorstellen, wenn man einfach nur ein paar Umfragen macht, kommt man natürlich nicht so weit. Das, was in Deutschland bis heute eigentlich unverändert ist und auch diese Gesundheitsmonitoring, das hat sich eigentlich nicht viel weiterentwickelt seit damals. Was unverändert ist, ist eben, dass wir nicht auf die echten Krankheitsdaten zugreifen können. Also wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Prozent der Patienten mit Herzinfarkten am Schluss dann sterben oder welche Erkrankungen typische Todesursachen bei uns sozusagen in der Bevölkerungsstatistik sind. Das Robert-Koch-Institut versucht dann immer so eine Art Fusion zu machen. Die holen sich dann die Daten von den Krankenkassen zum Beispiel. Dann hat man Postleitzahlen und über die Postleitzahlen kann man so ungefähr feststellen, wie reich die Region ist, wie reich der Stadtteil ist. Dann kann man sagen, ist das wahrscheinlich der soziale Status besser oder schlechter in der Region. Das sind alles so indirekte Methoden, wo man dann versucht rauszukriegen, welche Faktoren, sage ich mal, bei uns dafür verantwortlich sind, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen häufiger sterben als andere. Aber wir haben zum Beispiel kein Mortalitätsregister. Also wir wissen bei Todesursachen, wenn die eingetragen werden, irgendwo zum Beispiel nicht, welchen Beruf derjenige hatte. Das kommt nicht in den Totenschein. Und viele andere Dinge auch. Wir wissen nicht, zu welcher Ethnie derjenige gehört, ob der schwarz oder weiß war. Solche Dinge sind bei uns aus Datenschutzgründen leider wenig kodifiziert. Und die Epidemiologen zerbrechen sich dann den Kopf, wie sie indirekt diese Daten erfassen können. Das wird auch leider nicht viel besser. Also ich sag mal so ein Beispiel bei Corona. Ist ja also eins der Themen, was nicht nur Schwurbler umtreibt, dass man eine Übersterblichkeit hatte, ja, und zwar hauptsächlich während der zweiten Welle. Die war schon sehr signifikant, die war ein klarer Grund dafür, dass man sagen kann, es ist notwendig, beim nächsten Mal Maßnahmen zu ergreifen, dass sich weniger Menschen infizieren, also bei der nächsten Pandemie. Aber das Merkwürdige ist, dass wir danach auch noch eine erhebliche Übersterblichkeit in Deutschland hatten, als Covid von den Infektionsraten eigentlich zurückging. Und dann gibt es dann so Leute, die viel Fantasie haben, die sagen, das liegt bestimmt an den Impfstoffen. Die haben die Leute krank gemacht und deshalb sterben die jetzt dann noch mehr als oder genauso wie während der Pandemie. Da müsste man jetzt eigentlich, sage ich mal, dem ein vernünftiges, knallhartes, gutes epidemiologisches Argument entgegensetzen. Kann man aber nicht, weil man keine guten Daten hat, die jetzt wirklich erklären, warum wir diese Übersterblichkeit, wenn Sie so wollen, im Nachgang zur Pandemie haben in Deutschland und in anderen europäischen Ländern auch. Und da wäre es natürlich dringend notwendig, dass man die Daten hätte, dass man wirklich sagen könnte, okay, das liegt vielleicht daran, dass während der Pandemie bestimmte chronische Erkrankungen weniger behandelt wurden, Krebspatienten nicht regelmäßig genug untersucht wurden oder ähnliches oder behandelt wurden. Es gibt viele, viele Hypothesen dazu, auch andere als die, die dann sagen, es lag am Impfstoff. Aber man sieht, dass wir so ein bisschen hilflos sind, diesem Schwurbler-Argument, wenn ich es mal so sagen darf, an der Stelle was Vernünftiges entgegenzusetzen. Und deshalb, ja, wir sind in Deutschland mit diesem Gesundheitsmonitoring, mit dieser Datenerfassung, mit diesem Zusammenführen des sozioökonomischen Status, mit den Gesundheitsverläufen sind wir relativ schlecht.
Wenn man jetzt vor allem auf die ökonomischen Faktoren schaut, die da zusammengehen, ne? Beruf und Einkommen, die Herkunft, dann kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, naja, Moment mal, also nur weil ich ein geringes Einkommen habe, heißt das ja nicht, dass ich es nicht schaffe, mich gesund zu ernähren. Ne? Also Einkommen kann ja zum Beispiel auch niedrig sein, weil man alleinerziehend ist oder weil es andere Probleme gab in der Biografie. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang so ein subjektiver Faktor, also die eigene Wahrnehmung, indem man sagt, ja, ich hab nur Mindestlohn, aber ich schaffe es trotzdem, mich gesund zu ernähren, mich zu bewegen. Ich verstehe, wie Medizin funktioniert, wie ich gesund bleibe. Wird das irgendwie beachtet in solchen Studien?
Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Das ist eigentlich so eine aktuelle Weiterentwicklung. Der klassische SES, sozioökonomische Status, hat eben Bildung, Beruf und Einkommen. Also Einkommen ist nur ein Faktor, Bildung und Beruf spielt eine Rolle. Die Personen, die Sie jetzt geschildert haben, die wäre jetzt wahrscheinlich von der Bildung her eher oben anzusiedeln, aber man weiß es nicht. Es ist ja schwer zu parametrieren. Ja, der eine hat halt kein Abitur und ist trotzdem extrem schlau und hat sich viel angelesen. Das können Sie aus den Daten schlecht rauslesen. Interessant ist, dass wir wissen, dass das subjektive Empfinden oder die subjektive Beurteilung des sozialen Status eine erhebliche Rolle bei der Krankheitslast spielt. Also ob jemand glaubt, dass er sozial erfolgreich ist, ist ganz, ganz wichtig, sodass wenn jemand zum Beispiel zufrieden ist und sagt, ich bin Krankenschwester und mache den Beruf irre gerne und dass ich da nicht so viel Geld verdiene, ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber alle lieben mich im Krankenhaus, meine Patienten schätzen mich sehr und die Ärzte und so weiter. Und dann kann das dazu führen, dass der sich gut fühlt und eigentlich von der Krankheitsbelastung genauso gut dasteht wie jemand, der also in einer viel besseren Einkommensgruppe ist und sonst eigentlich statistisch ganz andere Faktoren hätte, die jetzt für eine gute Gesundheit sprechen würden. Umgekehrt jemand, der also, obwohl er eigentlich gar nicht so schlecht dasteht, sich dann eben mit den Superreichen vergleicht, vielleicht immer mit Freunden auf die Yacht geht, die also noch mehr Geld haben als er selber und sich dann immer schwach fühlt oder schlecht fühlt daneben oder irgendwelche anderen Handicaps hat, die er selber persönlich als in den Vordergrund stellt, dann werden diese Menschen häufiger krank, sodass man heute weiß, dass dieser subjektive sozioökonomische Status ein ganz wichtiger zusätzlicher Faktor ist, der natürlich schwierig rauszurechnen ist. Da muss man dann wirklich individuelle Befragungen machen. Übrigens, das Subjektive spielt bei den höheren Einkommensschichten oder bei den sozial höher gestellten Menschen eher eine Rolle. Bei denen, die am unteren Ende des Spektrums sind, ist es so, dass es wirklich hauptsächlich auf diese objektiven Faktoren ankommt und nicht mehr so, wie fühle ich mich dabei. Das kann man sich ja auch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das Zweite, was man macht, um das so ein bisschen aufzufangen, was Sie als Problem geschildert haben, ist, dass man den Begriff ein bisschen erweitert hat. Man spricht von Deprivation im erweiterten Sinne. Da gehört dann zu dem sozialen Status noch dazu, in welcher Wohnungsumgebung bin ich, in welchem Stadtteil lebe ich, wie ist mein Zugang zu sozialen und medizinischen Dienstleistungen und solche Dinge, sodass man eben noch mehr Faktoren eigentlich mit einrechnet. Aber Sie sehen aus diesem komplexen Netzwerk, dass man irgendwie versucht, schlau zu werden und zu verstehen, warum Menschen in bestimmten sozialen Situationen, in bestimmten sozialen Umfeld häufiger krank werden als andere. Ganz so einfach, dass man es übers Geld erklärt, ist es nicht. Vielleicht kann ich noch erwähnen, ein berühmtes Beispiel ist in Glasgow in Schottland. Das ist eine Stadt, die sowieso einen relativ schlechten Gesundheitszustand hat, verglichen mit dem Rest von Schottland. Und Schottland ist schlechter als England und Wales. Wales ist schlechter als England. Das ist seit einigen Jahren im Vereinigten Königreich eine Riesendebatte, dass es da so solche Unterschiede gibt. Und in Glasgow gibt es einen Stadtteil, der heißt The Carlton. Das ist da ein bisschen nördlich von dem Fluss Clyde, heißt der wie Bonnie und Clyde, River Clyde. Und ein bisschen nördlich davon gibt es im Osten gibt's einen Stadtteil, der heißt The Carlton. Das ist so wie früher Harlem in New York oder so. Ein wirklich armes Stadtviertel. Und dort ist die Lebenserwartung 54 Jahre. 54 Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Das ist wirklich krass. Und auch die anderen Parameter sind zum Teil so wie im Irak und vergleichbar mit dem Gazastreifen. Also jetzt nicht während des Krieges, aber vor dem Krieg mit dem Gazastreifen. Und da hat man schon immer überlegt, also ja, es gibt mehr Kriminalität, Totschlag ist an der Tagesordnung.
Drogen wahrscheinlich.
Ganz genau, schlechte Ernährung und so weiter. Und
frittierte Maßriegel in Schottland, das Ding.
Ja. Die, was in Schottland sonst noch alles, sag ich mal, üblich ist, weiß ich nicht. Aber es ist so ganz interessant, ein paar Kilometer nordöstlich von da, also gibt es einen Vorort von Glasgow, der ist Lenzie. Das ist so ein bisschen, in München würde man sagen, Grünwald, in Berlin würde man sagen Grunewald, wo so ein bisschen die Vermögenderen leben. Da ist die durchschnittliche Lebenserwartung, sind 8 Kilometer weg, über 80 Jahre. Also über 80 Jahre, so wie in Deutschland eigentlich, so ähnlich bei Männern jetzt konkret, versus 54 Jahre und ein paar Kilometer auseinander. Das heißt also, der soziale Unterschied macht irre viel. Aber selbst dort, wo man das seit vielen Jahren immer untersucht und wo man eigentlich wissen will, woran es liegt, ist es kaum möglich, die genauen Ursachen zu finden. Also das, was man jetzt sozusagen verändern müsste, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern, ist es nur ein Parameter, braucht man ganz viele. Ist es nur die Bildung oder hauptsächlich die Bildung? Ist es wirklich nur oder hauptsächlich das Geld? Bringt es was, wenn ich da ein Krankenhaus mitten reinbaue oder verändert das nichts? Das weiß man alles nicht. Und weltweit, brauche ich nicht sagen, ist es natürlich noch komplizierter. Die Frage, wer kriegt die Malaria, wer kriegt sie nicht? Liegt es an den Häusern? Liegt es an der Bildung der Menschen? Es werden dann nicht alle Menschen gleich von der Malaria-Mücke gestochen, sondern hauptsächlich solche, die sich eben nicht gut schützen können, die keine Klimaanlage haben, keinen Ventilator haben, die vielleicht gar nicht wissen, wie gefährlich das ist. Und all diese Dinge sind also weltweit im Fluss. Und man kann sagen, Gesundheit ist ein Gradmesser letztlich, wie gut die Gesellschaft mit ihren benachteiligten Gruppen umgeht und wie sehr sie versucht, benachteiligte Gruppen irgendwie mit einzubinden und zu unterstützen. Und leider liegen wir da in Deutschland nicht so gut. Also wir sind im europäischen Vergleich zum Beispiel bei diesen, bei den Daten, die zeigen, wie stark die Gesundheit vom sozialen Status abhängt, sind wir im unteren Mittelfeld in Deutschland.
Damit haben wir die Frage von Johann Israel beantwortet und starten mit einer guten Nachricht in Richtung der zweiten Frage. Denn in der Döberitzer Heide in Brandenburg sind 12 seltene Wildbienen- und Wespenarten neu nachgewiesen worden. Damit stieg die Artenzahl auf dem ehemaligen Militärgelände auf rund 550 Wildbienen und Wespen. Das ist die gute Nachricht. Bienenstich und Wespenstich will man trotzdem nicht haben, deshalb nochmal kurz der Hinweis, die Wespen bitte nicht töten, die nerven zwar, aber die sind auch sehr nützlich, zum Beispiel vertilgen sie große Mengen an Mücken und manche Pflanzen brauchen sie auch, sind lebenswichtig, bei der Feige zum Beispiel. Feigen können nur reife Früchte ausbilden, wenn eine bestimmte Wespenart darin ein Ei ablegt. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Ulrich Weisensee. Sehr geehrter Herr Professor Kekulé, sehr geehrtes Podcast-Team, könnten Sie gegebenenfalls das alljährliche aktuelle Thema allergische Reaktionen auf Bienen- und Wespenstiche aufgreifen? Besonders interessant wären dafür in folgende Punkte: Entstehung, Verlauf, Reaktionsketten im Körper, die Rolle der IgE-Antikörper und die Unterschiede zwischen Wespen, Bienen und Hornissen. Besten Dank im Voraus und eben solche Grüße. Womit fangen wir an? Mit der Behandlung oder mit dem, wie es passiert?
Oh Gott, vielleicht wie es passiert, würde man lehrbuchmäßig sein. Aber ich sehe schon, wir haben jetzt 2 bis 3 Stunden Vorlesen vor uns.
Nein. Oh Gott, als Rettungssanitäter haben Sie das wahrscheinlich auch im akuten Notfall mitgemacht.
Ja, das kennt man im Notfall, aber das ist ja so eine Ausnahmesituation. Also grundsätzlich muss man sagen, kann man nicht oft genug sagen, kennt wahrscheinlich jeder, man muss vor diesen Viechern eigentlich keine Angst haben. Das ist nicht das Wesen von Wespen, Bienen, Hornissen, Hummeln, kann man vielleicht noch dazu nehmen, uns zu stechen, sondern das sind eigentlich immer Unfälle. Klar, das sagt man beim Hai auch, der wollte nur mal probieren. Das hilft dann dem Gebissenen auch nicht so viel und dem Gestochenen auch nicht so viel, dass die Wespe eigentlich gar nicht böse sein wollte. Ja, wo kann man anfangen? Also wie die Tiere sich unterscheiden, das weiß wahrscheinlich jeder. Und eine Hornisse ist eine große Wespe. Letztlich ist es eine Wespenart. Wir haben in Deutschland Wespe, übrigens Vespa auf Lateinisch, wie dieses kleine Fahrzeug aus Italien. Und es ist so, dass wir in Deutschland eigentlich, fangen wir mal mit den Wespen an, wir haben zwei Arten von Wespen, die man, glaube ich, kennt. Die heißen deutsche Wespe und gemeine Wespe. Die deutsche Wespe ist die mit den kleinen Punkten vorne auf der Nase. Und die gemeine Wespe hat so eine Art Anker vorne drauf. Aber sonst
so genau,
unterscheiden
die sich eigentlich.
Genau,
will man da gar nicht hingucken, oder?
Und doch, das finde ich immer interessant. Also wenn ich mit meinen Kindern da sitze, sage ich immer, schaut mal, wie süß das Tier ist. Das ist eine deutsche Wespe oder das ist eine gemeine Wespe, die so eher auf dem Vormarsch. Beide sind gleich, sage ich mal, friedfertig. Wespen stechen auch zum Angriff. Also wenn man zum Beispiel ein Wespennest aus Versehen attackiert oder auch absichtlich attackiert, was man ja nicht machen soll, weil natürlich alle Tiere mehr oder minder unter Artenschutz stehen. Wespen stehen unter dem allgemeinen Artenschutz, also nicht unter dem besonderen Artenschutz. Kann ich vielleicht kurz sagen, was das heißt. Allgemeiner Artenschutz heißt, dass man die Tiere nicht ärgern darf ohne vernünftigen Grund. Also man darf sie zum Beispiel nicht ohne vernünftigen Grund töten. Natürlich, wenn ich jetzt ein Wespennetz direkt neben dem Kindergarten habe, darf ich das entfernen oder entfernen lassen. Besser lieber nicht selber machen, weil das dann ein vernünftiger Grund wäre, wenn da die Kinder in Gefahr sind. Und die Wespen, die greifen auch zum Angriff. Die stechen auch zum Angriff, eben wenn sie irgendwelche Tiere attackieren oder sonst was. Und können bekanntlich mehrfach stechen, im Gegensatz zu den Bienen, die nur einmal stechen können. Es ist so, dass die typische Methode, sich von der Wespe stechen lassen, eine hektische Bewegung ist. Also wenn man irgendwas schnell macht, dann sticht die eben aus Irritation, weil sie erschrickt. Man soll deshalb sich langsam bewegen, sage ich meinen Kindern immer wie in Zeitlupe. Und man muss vor allem höllisch aufpassen, wenn man irgendwo in der Heide, wo sie gerade gesprochen haben von, oder wenn man auf dem Balkon oder sonst wo ein Marmeladebrot hat oder ähnliches, dann, oder auch Fleisch, Wespen fressen, sind bekanntlich keine Vegetarier im Gegensatz zu Bienen, dann muss man eben aufpassen, was da drauf sitzt und gerade das gleiche essen will wie man selber. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich immer ein Stich im Mundbereich, wenn es dann stark anschwillt. Dann tut es erstens höllisch weh und zweitens kann das natürlich im schlimmsten Fall auch mal die Atemwege verlegen. Insgesamt ist es so, dass das alles harmlose Sachen sind. Also so ein Insektenstich ist für einen gesunden Mensch, der kein Allergiker ist, harmlos. Biene tut ein bisschen mehr weh als Wespe. Liegt hauptsächlich daran, dass der Stachel drin bleibt. Das ist, glaube ich, bekannt. Und die Biene ja nur einmal stechen kann, die verteidigt sich ausschließlich, ist ein Verteidigungsstecher. Und bei der Biene stechen auch bekanntlich nur die Weibchen, weil der Stachel ursprünglich mal aus diesem Eilegeapparat von der Biene sich entwickelt hat. Da bleibt der Stachel, der hat einen kleinen Widerhaken, typischerweise hängen und die Biene stirbt später. Heißt aber nicht, dass sie deshalb nicht gerne stechen würde. Also wenn sie auf eine Biene drauftreten oder draufbeißen, sticht die genauso schnell wie eine Wespe. Und letztlich kann man dazu nicht viel mehr sagen. Also das ist ein Ereignis, was ständig und dauernd vorkommt. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass die Menschen sich klar machen müssen, dass es harmlos ist und wenn jemand in Panik gerät deswegen, dann ist das Wichtigste, denjenigen zu beruhigen, vielleicht ein paar Eiswürfel auf die Stelle zu machen, gibt auch alle möglichen Hausmittel von Zitronen bis Zwiebeln, würde ich jetzt mal sagen, ob die wirklich funktionieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eiswürfel ist auf jeden Fall gut und Beruhigung ist gut und sonst den Patienten ein bisschen beobachten und vor allem darauf achten, ob er eine Allergie entwickelt. Vielleicht zur Hornisse noch eins, die ist zwar größer und der Stich selber tut mehr weh, weil der Stachel ziemlich groß ist, aber die injiziert eigentlich weniger Gift, genauso wie eine Hummel übrigens auch, die können stechen, aber injizieren ganz, ja, die Hummelweibchen können stechen, ja. Machen sie aber ganz selten. Und Hornissen sind übrigens ultra friedlich. Also Wespen würde ich mal so sagen, in der ganzen, also in der Hierarchie am häufigsten stechen vielleicht mal Wespen, weil die doch eher mal nervös werden. Übrigens werden Wespen auch nervös, wenn man sie anhaucht vom Kohlendioxid des Atems. Das beunruhigt die irgendwie. Was Wespen auch hassen, ist, wenn man ihre Nester zumacht. Also wenn sie irgendwo im Rollladenkasten da so ein Anflugsloch haben und sagen, ach schön, das klebe ich jetzt einfach mal zu. Wenn sie dann wieder zum Fenster rausschauen, dann könnte es sein, dass die Wespen sich bei ihnen rächen. Die sind dann nicht ganz doof an der Stelle. Am zweitgefährlichsten sind wahrscheinlich dann die Bienen, wobei unsere Honigbiene eigentlich schon so gezüchtet ist, dass sie also wirklich, wirklich friedlich ist zu manchen wildlebenden, verglichen mit manchen wildlebenden Bienen anderswo auf der Erde. Und Hornissen sind dann die friedlichsten von den dreien und noch friedlicher sind bekanntlich die Hummeln. Die kann man ja sogar streicheln normalerweise, wenn sie auf dem Finger sitzen. Die stechen eigentlich nicht zumindest. Und die männlichen Bienen und Hummeln können sowieso nicht stechen, wie gesagt. Das heißt, insgesamt ein Problem, was so ein bisschen übertrieben wird oder ein bisschen überbewertet wird, wegen der ganz seltenen Allergien, die natürlich dann ernst zu nehmen sind.
Mhm. Welche Symptome muss man denn erkennen, um zu merken, das hier ist jetzt eine allergische Reaktion und es ist nicht mit einem Eiswürfel getan?
Da fände ich ganz gut, wenn das jeder weiß. Also es ist nicht nur was für Notärzte. Also bei so einer Allergie ist es so, die Menschen haben die Allergie irgendwie entwickelt, typischerweise nachdem sie das erste Mal gestochen wurden von einer Wespe oder einer Biene. Es gibt häufig Kreuzallergien, also Leute, die gegen Bienengift allergisch sind, sind dann zumindest bis zum gewissen Grad auch gegen Wespengift allergisch und umgekehrt. Das muss man wissen, also dann lange zu fragen, was hat dich da gestochen, war es eine Wespe oder eine Biene oder eine Hornisse, ist eigentlich völlig egal. Beim Allergiker, wenn die Reaktion kommt, ist es eben eine Reaktion auf Gifte, die bei beiden Insekten vorkommen. Und es ist so, dass das beim ersten Mal zu einer Sensibilisierung kommt. Das heißt, der Patient merkt meistens nichts. Vielleicht sind ausnahmsweise die Verläufe ein bisschen atypisch, aber eigentlich kann man da keine allgemeine Regel drüber aufstellen. Und es passiert aber im Körper dann Folgendes, es werden Antikörper gebildet gegen Bestandteile dieser Insektengifte, die vom Typ IgE sind, wie man sagt, also IgE, E wie Emil. Und dieses IgE, das hat die Besonderheit, dass es sich, nachdem es dann gebildet wurde, auf so Zellen, weiße Blutzellen draufsetzt, die heißen Basophile, Granulozyten oder auch Mastzellen. Basophil, weil sie bei einer bestimmten Färbung so bläulich werden und Mastzellen, weil sie aussehen wie vollgefressen. Also Paul Ehrlich, der die zum ersten Mal beschrieben hat, ein deutscher Mikrobiologe, der war der Meinung, dass die so aussehen, als hätten sie sich gerade vollgefressen, weil die so lauter so kleine Pünktchen, so Granula im Zellkörper haben. Und das sind so Pakete mit Histamin drinnen. Also das sind und Prostaglandinen, also sind so Substanzen, die ganz stark das Gewebe aktivieren, Entzündungsreaktionen machen, dazu führen, dass die Gefäßwände undicht werden und Flüssigkeit aus den Gefäßen austritt und ganz viele andere Veränderungen machen, dass der Blutdruck dann sinkt und bis hin zum Schock eben den Patienten schwerst krank machen können. Sodass man sagen kann, das ist dann so eine Art Tretmine, ja, wo der Zünder oben drauf dieses IgE ist und unten drunter sitzt, also fest angekoppelt an das IgE, ist eben dann so eine Mastzelle voll mit diesen einzelnen Partikeln, die eben diese Signalstoffe freisetzen können. Und wenn man sowas im Blut hat, dann muss eben jemand nur auf die Tretmine drauftreten. Und das passiert dann so, dass man den zweiten Antigenkontakt hat, also nochmal gestochen wird von einem ähnlichen Insekt. Und dann platzen diese Mastzellen, weil das IgE quasi in Kontakt kommt mit dem Gift nochmal, erkennt es wieder. Und in dem Moment gibt es dann diese übermäßige, krasse Entzündungsreaktion. Man sagt auch Typ 1 Allergie dazu. Und die ist eben so, dass man sofort agieren muss. Woran erkennt man es? Also wenn jemand so eine allergische Reaktion hat, gibt es verschiedene typische Kriterien. Also ganz wichtig, das hysterische Rumstreien desjenigen, der gestochen wurde, ist kein Kriterium. Ja. Weil ganz oft Leute denken, oh, ein Allergiker, bloß weil jemand besonders laut schreit, wenn er gestochen wurde oder besonders ängstlich ist. Sondern typisch ist zum Beispiel, wenn sie an einer Stelle, wo sie gar nicht gestochen wurden, eine ganz massive Hautreaktion zeigen. Also zum Beispiel, jemand wird in die Hand gestochen und hat dann eine Minute später riesige Quaddeln im Gesicht, die Augen schwillen zu, die Zunge wird dick oder ähnliches. Oder er sagt dann selber, ich habe plötzlich so einen komischen Geschmack hier im Mund, meine Zunge fühlt sich irgendwie pelzig an. Manche sagen auch, ich habe Kribbeln in den Handflächen oder an den Fußflächen oder im Genitalbereich, berichten auch manche so ganz merkwürdige Symptome, die also jetzt nicht mehr zu der Einstichstelle passen und zu dem Schmerz an der Einstichstelle. Oder deutliche neurologische Symptome, jetzt abgesehen von dem Schreien, dass man wirklich so desorientiert ist. Das sieht man dann öfters bei Kindern, dass die irgendwie so nicht mehr so ansprechbar wirken, dass sie sich vielleicht sogar zurückziehen. So eine komische innere Unruhe, die nicht weggehen mag. Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass da was atypisch verläuft. Bis hin eben dann so ein Juckreiz im Rachen oder sogar eine Schwellung im Rachenbereich. Probleme beim Atmen, insbesondere beim Ausatmen, wenn dann manchmal so ein pfeifendes Geräusch plötzlich entsteht. Ich spreche jetzt nicht von den Fällen, wo man in die Zunge gestochen wurde, sondern wirklich, sie werden in die Hand oder in den Arm oder sonst wo gestochen und haben diese Reaktionen dann im Bereich Atmung. Das ist Alarmstufe Rot. Also wenn sowas passiert, also Symptome, die nicht an der Stelle sind, wo man gestochen wurde, oder Atmung, Probleme bei der Atmung, neurologische Probleme, dann ist ein dringender Verdacht auf so eine Wespen- oder Bienenstichallergie steht dann im Raum.
Und spätestens dann ein Arzt, und der macht was?
Naja, die Leute, die wissen, dass sie Allergiker sind, die haben typischerweise vom Arzt schon vorher was mitbekommen, nämlich so ein Autoinjektor. Da gibt es ein Medikament, Adrenalin. Das ist eigentlich ein Hormon, was unser Körper auch selbst produziert. Das kann man als Medikament verabreichen. Und dieses Adrenalin, wenn man das sofort gibt, das wirkt wie ein Wunder, quasi stellt alle Stellschrauben zurück, die bei diesem allergischen Schock, wir sagen anaphylaktischen Schock, bei dieser anaphylaktischen Reaktion auftreten. Das heißt also, das Adrenalin dichtet die Gefäße wieder ab, erhöht den Blutdruck wieder, stabilisiert die Herzfrequenz und all diese Dinge, sodass man eigentlich die ganze Entzündungsreaktion fast schlagartig wieder zurückdrehen kann, wenn man ganz schnell sich diesen Autoinjektor, das ist quasi so ein Stift, wo man unten was abbricht, um den scharf zu machen. Da hat eine kleine Injektionsnadel unten drauf und das haut man sich dann so leicht seitlich mit Werbe in den Oberschenkel. Kann man auch durch dünnere Kleidung durchmachen, vielleicht nicht gerade in die Lederhose. Und das injiziert dann automatisch, macht dann so Klick in dem Moment und fängt dann an, automatisch eine vorher eingestellte Dosis Adrenalin zu injizieren. Das muss der Arzt individuell vorprogrammieren oder verschreiben, welche Dosis der Patient braucht. Und die Leute, die jetzt solche Allergiker sind, die haben meistens, zum Glück meistens, einen Autoinjektor dabei, weil die das schon wissen. Das heißt also, eine Sache ist, dass man so jemanden fragt, bist du Allergiker, hast du einen Autoinjektor, weil dann kann man dem helfen, indem man den irgendwo raussucht, weil derjenige innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich in Todesangst gerät. Was man auch machen kann, ist, wenn man das nicht hat, ist dieses Antihistaminikum Phenistil oder ich weiß gar nicht, ob es da andere Präparate gibt, aber Phenistiltropfen, das ist ja sowas Antiallergisches, was vielleicht viele kennen. Also in so einer echten Notfallsituation kann man da beherzt die Flasche leer trinken als Erwachsener. Das ist zwar vielleicht so das Vierfache der normalen Höchstdosis, aber in so einer Situation würde man das unter Umständen machen. Die Nebenwirkungen nimmt man dann in Kauf, die sind nicht so schlimm. Wenn man hat, ist Sauerstoff natürlich das Richtige, aber wer hat das schon dabei? Außer vielleicht so beim Tauchen oder so. Also irgendwo im Urlaub an der Tauchbasis haben die ganz häufig auch Sauerstoff für alle Fälle zur Hand, falls man dort mal so eine allergische Reaktion hat.
Oder gleich im Wasser bleiben, dann wird man nicht gestochen.
Unter Wasser bleiben. Ja, da gibt es aber dann so Petermännchen und andere fiese Fische, wo man drauf treten kann, gibt es auch Allergien. Müssen sie allerdings auch eben dann zweimal drauf getreten sein. Also wenn sie irgendwelche giftigen Meerestiere erwischen, und beim zweiten Mal können sie auch da sogar allergisch sein. Das ist natürlich dann ganz übel, zumal in diesen Regionen das häufig nicht festgestellt wird. Also insgesamt kann man sagen, wenn jemand von dem, was ich gerade geschildert habe, Symptome zeigt und es wirklich objektiv ernst aussieht, bis hin, dass der Blutdruck absackt, die Herzfrequenz hochgeht und ähnliches. Herzfrequenz kann natürlich auch die Aufregung sein. Dann empfiehlt es sich wirklich, einen Notarzt zu rufen. Also man kann da nicht übertreiben. Also das ist keine Peinlichkeit, wenn der Notarzt im schlimmsten Fall im Freibad mit dem Hubschrauber einfliegt und ein großes Spektakel macht und dann feststellt, das war doch nicht so schlimm. Dafür werden schon die unangenehm, ja. Bezahlt.
Ja.
Oh, diese Notärzte haben ja auch Spaß, irgendwie bei der Hitze dann irgendwie mal einen Einsatz zu fliegen, statt irgendwie immer nur Karten zu spielen. Das ist nicht so schlimm, als wenn man dann sagt, ach nee, geh mal lieber nach Hause, kurier dich aus und geh morgen zum Arzt, da kann es dann schon zu spät sein.
Nun haben Sie das Ausland auch angesprochen mit Tauchen und so. Wir haben jetzt von der deutschen Wespe, der deutschen Biene gesprochen. Muss man im Ausland was beachten? Gerade auch so, weiß ich nicht, medizinische Versorgung oder erhöhte Gefahren durch ausländische Insekten?
Also erstens ja, je nachdem, wo Sie hinfahren, gibt es spezielle Gefahren. Es gibt ganz andere Insekten, gibt andere Bienenarten. Auf die sind Sie zum Glück typischerweise ja nicht allergisch. Also da müssen Sie da schon öfters hinfahren und dann wissen Sie es eigentlich dann schon, dass da was ist, was Ihnen nicht bekommt. Die typischen Allergien sind für heimische Insekten, weil sie eben da mehrfach gestochen werden können und man dann auch weiß, was los ist. Also im Ausland kommt immer darauf an, wo Sie hinfahren. Wenn Sie natürlich als Sachse nur nach Baden-Württemberg fahren oder nach Bayern, ist es nicht so krass. Wenn Sie nach Österreich fahren, ist es nicht so krass oder in die Schweiz. Aber wenn Sie ins fernere Ausland fahren, würde ich jetzt fast sagen, ein bisschen zynisch mit der Entschuldigung vorne raus, die größte Gefahr sind eigentlich die Ärzte dort und gar nicht mal so sehr die Flora und Fauna, weil sie einfach absolut nicht wissen, mit wem sie es dann irgendwo in der Pampa zu tun haben. Also ich habe selber erlebt im Urlaub mal eine Patientin, die so eine anaphylaktische Reaktion hatte. Und die Ärzte dort wussten nicht einmal, dass man da Adrenalin geben muss. Also ich hatte dann gefragt, wo das Adrenalin liegt. Und die hatten das erstens nicht. Und zweitens war ihnen völlig neu, dass man das geben soll. Und ich will Ihnen jetzt nicht erzählen, was die stattdessen alles für Therapie ansetzen wollten. Das heißt also, wir haben eigentlich so ein Problem. Ich finde das ganz interessant, weil unsere Reiseveranstalter, die schicken ja die Menschen in immer fernere Länder. Zum Teil ist es ja billiger, irgendwo ans andere Ende der Welt zu fliegen, als in Deutschland Urlaub zu machen. Und die haben auch Auflagen für die Hotels dort, die relativ streng sind. Also da müssen Feuerlöscher hängen in jedem Stockwerk. Da wird überprüft, ob die Fenstersimse hoch genug sind, dass keine Kinder rausstürzen. Lange, lange Listen. Aber wie gut die medizinische Versorgung ist, wird überhaupt nicht kontrolliert. Also da gibt es keine Standards, welche Fortbildung die Ärzte dort haben müssen. Wäre mein Appell, dass man das dringend ergänzen sollte, zumal die Touristen ja nicht nur weiter wegfahren inzwischen, sondern auch immer älter werden und auch immer kränker werden. Also Menschen fahren ja auch im kranken Zustand weg. Und weil Sie es Tauchen oder ich das Tauchen angesprochen habe, das ist zum Beispiel so, dass die Entwicklung beim Tauchen ist, dass immer mehr Krankheiten, die früher als Ausschlusskriterium galten, heutzutage mitgenommen werden. Also so ein Asthmatiker, der kann durchaus unter bestimmten Bedingungen noch tauchen gehen, Übergewichtige sowieso. Das waren alles Dinge, wo man, als ich mal, ich tauche selber mal angefangen habe, da hat man immer gesagt, nee, das geht nicht. Aber die Leute, die das organisieren, diese internationalen Organisationen, die das Tauchen organisieren, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Und wenn halt die Weltbevölkerung immer dicker wird, dann können die schlecht die ganzen Leute, die da Interesse dran haben, ausschließen. Sodass man sagen muss, die Urlauber werden immer kränker, nehmen sich immer sportlichere Dinge vor, sind immer weiter weg. Und ich glaube, das wäre so ein kleiner Appell an die deutschen oder europäischen Reiseveranstalter, dann auch dafür zu sorgen, dass die medizinische Versorgung zumindest für Notfälle im Falle des Falles so halbwegs, sage ich mal, standardisiert ist und nicht irgendwie dem Zufall überlassen ist, was für ein Arzt dann kommt. Wenn Sie dort zum Beispiel mal auf einen, was weiß ich, auf einen Steinfisch treten oder von so einer exotischen Wespe dort gestochen werden, gibt noch ganz viele Wespen, von denen wir in Deutschland zum Glück nichts wissen, die viel unangenehmer sein können.
Das war die Themenanregung von Herrn Weisensee. Vielen Dank dafür. Gesundheitskompass@mdr.de. Nicht nur bei Themenwünschen oder Fragen, sondern gerne auch als Feedback. Und da hat uns Sebastian Herold nicht nur geschrieben, Herr Kekulé. Herr Herold hat uns auch besucht. Und zwar bei unserer Live-Ausgabe in Leipzig im März war das, hat daraufhin auch Folgendes noch geschrieben. Ich möchte das gern zum Anlass nehmen, Ihnen nach 5 Jahren einmal als stiller Hörer beider Podcasts seit der jeweiligen Folge 1 ein großes Lob auszusprechen. Am Anfang haben Sie mir mit Ihrer ausgewogenen, differenzierten Herangehensweise wirklich Orientierung in der Pandemie verschafft und bis heute freue ich mich über den fundierten, sympathisch vorgetragenen und auch immer wieder unterhaltenen unterhaltsamen Ausführungen. Und jetzt kommt's, Herr Kekulé, gerade auch als Filmfreund. Und da das ja hier sozusagen eine Sommerfolge ist und Herr Herold es geradezu anspricht, wollte ich Sie mal fragen, was denn Ihre Filmempfehlungen sind. Hab das auch vorab gemacht, war dann ein bisschen unzufrieden mit folgenden Titeln: Some Like It Hot 1959, Roman Holiday 1953, dann haben wir es immerhin in die 60er geschafft mit Lawrence of Arabia 1962, Blade Runner 1982. Ich habe gesagt, Herr Kekulé, wir müssen ein bisschen jünger werden. Das haben hier die Berater gesagt. Nee, das ist Spaß, das ist Ironie. Aber vielleicht gibt es was Aktuelleres. Und da haben Sie mir Folgendes gesagt. Es geht dabei natürlich auch um die Wissenschaft. Wir hören mal rein.
Du bist ein Improvisationskünstler, aber das hier kannst du nicht im Kopf lösen.
Heißt das, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten?
Dieses Risiko liegt bei nahezu null.
Nahezu null?
Was erwarten Sie von der bloßen Theorie?
Null. Wäre schön.
Einer der Blockbuster aus dem Jahr 2023, das war Oppenheimer. Professor Kekulé, warum ist das eine Empfehlung für Menschen, die den vielleicht noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch die Empfehlung, den mal wieder zu gucken? Ist es die Wissenschaft und die innere Zerrissenheit?
Ja, also der Oppenheimer ist von den aktuellen Filmen wirklich einer meiner Lieblingsfilme, kann ich sagen. Christopher Nolan, der den gemacht hat, ist einer der zwei, drei Lieblingsregisseure, die ich zurzeit habe. Könnte man sehr viel darüber erzählen. Ich fand das so faszinierend, da wird eigentlich ein ganz wichtiger Teil unserer Geschichte erzählt, nämlich die Entwicklung so einer Waffe, die ja die Menschheit auslöschen kann. Dieses Bewusstsein war in meiner Generation zumindest, jetzt spreche ich schon wieder von den 60er Jahren, das war damals, als wir in der Pubertät waren, war das eine ganz wichtige Sache, dass die großen Staaten den Tod im Speicher hatten und Overkill konnten sich gegenseitig, die Sowjets und die Amerikaner konnten sich gegenseitig mehrfach auslöschen. Inzwischen hat man so ein bisschen abgerüstet, aber das ist ja, ohne es zu wollen, wieder brandaktuell geworden. Im Moment ist nukleare Aufrüstung ja wieder ein riesiges Thema. Vielleicht sogar durch die aktuellen Bombardierungen im Iran noch aktueller geworden, weil ja schon die Frage ist, was andere Staaten jetzt daraus lernen. Eigentlich könnte man auch sagen, dass der Startschuss war, um die nukleare Aufrüstung nochmal anzukurbeln, weil man sieht, dass man sich nur so wirklich schützen kann. Und das Ganze hat ja, die Stunde Null war ja tatsächlich die Erfindung, der Bau der Atombombe durch Oppenheimer damals, eigentlich so ein historisches, sage ich mal, physikalisch super spannendes Ereignis. Und das ist in dem Film so irre toll dargestellt, dass selbst Leute oder eigentlich hauptsächlich Leute, die ja diese physikalische Geschichte gar nicht so kennen, dann sich völlig fesseln lassen von Dialogen von, was weiß ich, Edward Teller, der später die Wasserstoffbombe gebaut hat. Hans Bethe kommt vor, Richard Feynman, Enrico Fermi. Jetzt werden die meisten sagen, oh, von den Namen habe ich noch nie gehört. Einstein kommt auch vor oder Werner Heisenberg. Aber es ist so, dass das so diese damalige Szene der Physiker war, übrigens viele Deutsche, die sich gestritten haben, die diskutiert haben, die wussten, was sie da Gefährliches machen. Wir haben kürzlich ja auch mal über Gain-of-Function-Experimente gesprochen. Manchmal gibt es so Situationen, das wäre dann die Biologie, wo Wissenschaftler einfach wissen, wir machen jetzt etwas, was eigentlich wichtig ist und über unser Labor hinausgeht. Und damals war dieser Konflikt im Grunde genommen in der Person Oppenheimers so wie in einem Brennglas zusammengefasst. Und der Christopher Nolan, der das Buch auch selber geschrieben hat, der hat das so brillant im Grunde genommen diese ganzen Dimensionen durch den Film gezogen, dass man ohne irgendeine Ahnung von der Geschichte zu haben, ohne diese ganzen Namen, die ich jetzt genannt habe, wirklich zu kennen historisch, dass man davon gefesselt ist und auch versteht, welche Dimension das für die Gegenwart hat. Drum fand ich das einfach einen Film, wo einem nicht nur so künstlich eine Gänsehaut erzeugt wird, wie man das ja ganz oft hat im Kino. Ja, da geht man irgendwo rein, dann kommen irgendwelche Aliens oder so Zombie-Filme, finde ich. Das Hinterste vom Letzten sind die Filme, wo Leute so infiziert sind mit dem Virus und dann World War Z irgendwie rumrennen und plötzlich Zombies sind. Das ist so abwegig, ja, aber hier sprechen wir oder hier zeigt der Film ja wirklich ein Stück Geschichte und Realität und leider auch ein Stück Geschichte, was sich in die Zukunft fortsetzt, sodass ich das wirklich, wirklich spannend finde. Und ich liebe auch die Hauptdarsteller, also Cillian Murphy, der den Oppenheimer spielt. Ich meine, hat sogar einen Oscar dafür gekriegt, das weiß ich gar nicht genau.
Er hat einen Oscar, ich bin mir nicht sicher, ob zu dem Film.
Wahrscheinlich dafür, auf jeden Fall ist sowieso ein genialer Typ, den kannte man schon. Nolan hat ja früher diese Batman-Filme gemacht, damals mit Christian Bale als Batman. Und da gab es den Cillian Murphy schon so als bösen Doktor, ja, der hat schon so einen irren Arzt da gespielt. Das heißt also, der gleiche Typ jetzt plötzlich als Oppenheimer, das fand ich ziemlich gut. Und insgesamt ist es auch von der Art, wie Nolan Regie macht, das ist immer so, das hat so eine eigene kreative und liebevolle Handschrift. Also er ist ja einer der einzigen Autorenfilmer eigentlich, die es in Hollywood noch gibt, der selber seine Bücher schreibt und, glaube ich, fast alle selber geschrieben hat von seinen Filmen. Und der auch ganz wenig so elektronische Kamera verwendet, CGI, also diese computergenerierte Bilder, das macht er ganz wenig. Das meiste wird wirklich real gefilmt, dass wenn dann irgendwie bei Batman was explodieren muss, dann wird eben irgendwas in die Luft gesprengt, was dann gefilmt wird. Und dadurch hat das immer so ein bisschen was Authentisches, was er macht. Also die Atomexplosion bei Oppenheimer ist natürlich keine echte Atomexplosion gewesen. Aber sonst ist es so ein bisschen wie, wenn Sie jetzt so Zeichentrick, der ganz künstlich gemacht ist, vergleichen mit Disney-Zeichentrick, wo das alles noch richtig per Hand schön liebevoll gezeichnet wurde. So macht er eigentlich seine Filme in gewisser Weise per Hand und führt auch seine Lieblingsschauspieler, die ja immer die gleichen sind, auch irgendwie so per Hand. Also Christian Bale kommt ja öfters vor. Anderer Film, den ich liebe, ist Prestige, wenn Sie den kennen, mit diesem Zauberer. Ganz toll, Christian Bale auch in einer Doppelrolle dort. Oder Michael Caine kommt natürlich nicht nur bei Batman immer wieder vor. Also das sind so Leute, die er immer wieder rausholt und mit denen er auch ein persönliches Verhältnis hat. Und darum werden die Schauspieler bei ihm, glaube ich, auch so gut vor der Kamera.
Also er hat den Oscar und den Golden Globe für die beste Hauptrolle für diesen Film.
Sie können leise googeln, ohne dass man die Tasten hört.
Ja. Zauberei machen wir hier. Ja. Der Film lief ja 2023 quasi in Konkurrenz oder zumindest zeitgleich an mit Barbie damals, mit Margot Robbie. Und das führt uns zu ihrer zweiten Filmempfehlung, nämlich dem 9. Film von Quentin Tarantino. Margot Robbie neben Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, der spielt einen Hollywood-Schauspieler und hier in der Rolle des Westernhelden. Wir hören hier auch mal rein.
Das war die beste Schauspielleistung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Danke. Echt brillante Sau.
Once Up on a Time in Hollywood. Ich brillante Sau. Ich finde, das ist ein Meisterwerk des Films. Ich hab den im Kino geliebt und war dann total traurig, dass es schon vorbei war, weil man einfach so viel rausziehen kann. Das ist wie bei jedem guten Film. Man entdeckt wahrscheinlich mit jedem Mal sehen noch irgendein Detail, was Quentin Tarantino da untergebracht hat. Warum ist es einer Ihrer Empfehlungen, Herr Kikulé?
Ja, es ist tatsächlich so, die Details sind klasse. Also ich finde also erstens, Tarantino ist auch einer meiner Lieblingsregisseure, auch wenn er natürlich ganz andere Filme macht. Leonardo DiCaprio ist genial dort. Der ist ja sowieso ein Schauspieler, der extrem wandlungsfähig ist und einer der vielseitigsten Hollywood-Schauspieler, zumindest von den gut bezahlten. Ich finde, die Geschichte, die er hier erzählt, die hat ja die Besonderheit, dass man sie kennt. Also zumindest, wenn man wie ich aus so einer Filmerfamilie stammt, meine ganze Familie macht ja Filme und deshalb kannte ich schon seit meiner Kindheit die Geschichte, tragische Geschichte von Sharon Tate.
Sie haben das jetzt so nebenbei eingeworfen, aber Ihre ganze Familie macht Filme. Man kennt Sie ja jetzt hier nur als Virologen. Und ich habe ja gesagt, wir machen jetzt hier eine Sommerausgabe und da kann man auch mal kurz ein bisschen privater werden. Erzählen Sie mal bitte.
Okay, also eine kleine Nebenschleife. Also ich bin da so ein bisschen ein Kuckucksei gewesen in meiner Familie, weil mein Bruder macht Filmmusik und Ton und meine Eltern machen Film. Also mein Vater, Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin, der war Wolfgang Urchs, ein Filmemacher, der Zeichentrickfilme gemacht hat, auch extrem viele Preise dafür bekommen hat, das Mainzelmännchen früher gemacht hat. Und wir waren als Kinder, meine Mutter auch Drehbuchautorin, hat sogar in Filmen mitgespielt mit ihm zusammen. Und wir waren als Kinder eigentlich nur in der deutschen Filmszene verhaftet. Also das gesamte Umfeld meiner Familie waren Leute, die auf die eine oder andere Weise Filme gemacht haben. Wenn wir abends Fernsehen geguckt haben, mein Bruder und ich, dann kam das Mainzelmännchen und einer der ersten Schwarz-Weiß-Mainzelmänner, die da kamen, das war der Det, der hatte so eine schwarze Schlappmütze auf und tapste so rein und machte so eine Tür auf und sagte dann so, guten Abend. Und dieses guten Abend, das war die Stimme meines Vaters. Ja, der saß nicht mehr uns auf dem Sofa. Und daher waren wir also sehr, sehr nahe am Film dran, muss man sagen. Und ja, die Frage ist eher umgekehrt, warum ich das dann selber nicht gemacht habe. Es war damals tatsächlich so, dass bis ich so 27, 28 war ungefähr, dachten wir irgendwie, dass mein Urgroßvater August Kekulé ein berühmter Chemiker wäre. Das war so eine Sage, die ging durch die Familie. Die Großeltern hatten das immer erzählt. Meine Mutter hat mit meinem Stiefvater zusammen dann auch einen Film gemacht, der hieß dann Das Fräulein von Stradonitz. Da ging es quasi auch um die Geschichte der Kekulés, beziehungsweise er hat noch einen Dokumentarfilm gemacht. Herr Kekulé, ich kenne Sie nicht, hieß der. Und ich war eigentlich irgendwie, dachte ich, das liegt in meinen Genen jetzt, Naturwissenschaften zu machen, sodass ich der Einzige war, der dann immer, während die anderen über Film geredet haben, so auf dem Mäuerchen gesessen hat, schon als Kind und Chemiebücher gelesen hat. Also heute würde ich mir wahrscheinlich Sorgen um mich selber machen und hatte mein erstes Chemielabor, glaube ich, mit 9 Jahren und die erste Sprengung wahrscheinlich mit 10 Jahren durchgeführt, Raketen gebaut, die nie richtig geflogen sind und so. Aber eigentlich kam ich aus diesem Filmerumfeld und habe auch selber so das eine oder andere Drehbuch mitgeschrieben oder auch mal so einen Schulfilm selber gemacht und früher mal Aufnahmeleitung und Ton und Standbild und sowas bei anderen Filmen gemacht, sodass ich da relativ nah dran war. Und deshalb, weil eben alle so geredet haben, um den Bogen zurückzufinden, war es so, als Sharon Tate 1969 ermordet wurde, die Frau von Roman Polanski, den auch meine Eltern kannten, das war ein Drama, das durch die ganze Familie, durch den ganzen Freundeskreis ging. Die war ja hochschwanger zu dem Zeitpunkt und wurde da von Charles Mason und seiner komischen Bande, die er Familie nannte, ermordet, auf nicht so schöne Art. Man muss auch sagen, der Polanski ist später nie wieder der gleiche gewesen wie vorher. Daher ist es so, das war so ein Trauma, kann man sagen. Es war eigentlich ein Generationstrauma für die ganze Filmerszene. Und deshalb ist dieses Thema dann aufgemacht von einem Regisseur Quentin Tarantino, wo man weiß, dass immer Blut fließt. Also weiß jetzt nicht von Pulp Fiction über Kill Bill oder Inglourious Bastards, Django Unchained, The Hateful Eight. Mehr fallen mir jetzt nicht ein, aber es gibt sicher noch ein paar mehr. Genau, Sie kennen noch ein paar mehr. Also jedenfalls, das ist so, bei dem geht es immer fies zu. Ja, also da müssen Sie schon hart gesotten sein, einen guten Tag haben, damit Sie seine Filme jetzt gut überstehen seelisch. Und dann nimmt er sich dieses Themas an, wo jeder weiß, am Schluss gibt es also diesen tragischen Mord. Und deshalb ist die Geschichte so genial, weil man eine Geschichte erzählt, die vom Ende her total bekannt ist. Und darf man das jetzt erzählen, wie es ausgeht, oder müssen Sie entscheiden?
Ich bin ja immer Fan von Nicht-Spoilern und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere das noch nicht gesehen hat. Deshalb würde ich es an der Stelle vielleicht offen lassen, oder?
Dann lassen wir es mal offen, aber es ist jedenfalls so.
Aber wir finden es beide gut, das Ende. Das kann man schon mal
genau,
sagen.
Das Ende ist genial, weil man eben weiß, wer Tarantino ist, welche Filme er macht und weil alle sich denken, oh Gott, vielleicht gehe ich 10 Minuten vor Schluss raus, das schaue ich mir dann nicht an. Und deshalb ist der Film einfach genial. Und wir dann natürlich, da können wir jetzt lang drüber reden, was praktisch in jeder Szene ist, irgendeine Hommage an einen anderen Film, irgendeine Anspielung auf andere Hollywood-Größen. Das ist wirklich, wirklich nett, was man da sieht.
Selbst die Weinstein-Affäre ist nochmal Thema.
Der Weinstein kommt am Rande vor, da hat er, glaube ich, kurz vorher die Produktion dann gewechselt. Also das ist wirklich, man kann vielleicht so viel sagen, es ist von den ganzen Tarantino-Filmen der, den man sich am ehesten anschauen darf, wenn man zart beseitet ist und auch mal schmunzeln möchte. Ja. Mir fällt gerade ein bei Inglourious Basterds, der ist ja fies, ja, also Christoph Waltz, genialer Nazi-SS-Kommandeur. Da ist es ja so, dass also auch mit Blut nicht gespart wird und mit brutalen Szenen nicht gespart wird. Aber am Schluss stirbt Adolf Hitler. Mhm. Da dreht Tarantino einfach die Geschichte. Also wie wäre es eigentlich, wenn der in diesem Theater damals dann umgekommen wäre? Irgendwie aus einem Racheakt, ein Mädchen, dessen Familie am Anfang des Films stirbt, bringt ihn am Schluss um aus Rache. Mhm. Das fand ich irgendwie auch mal sportlich, ja, dass so eine historische Figur einfach ein neues Ende bekommt. Und sowas kann Tarantino eben. Und deshalb finde ich, sind seine Filme so eine ganz eigene Spielklasse. Und lohnt sich auf jeden Fall, den anzuschauen, Once Upon a Time in Hollywood. Auch für die, die sonst keine Tarantino-Fans sind und die vielleicht bei Pulp Fiction gesagt haben, nee, also spätestens als John Travolta auf dem Klo erschossen wurde, mochte ich den Film nicht mehr. Wollte ich lieber rausgehen. Das ist hier nicht so schlimm, sag ich mal.
Also Oppenheimer, Once Upon a Time in Hollywood, beides für mich nicht überraschend als eine Empfehlung von Ihnen. Aber das hier, das hat mich schon überrascht. Ganz klar, Fluch der Karibik. Warum ist denn das Ihre Empfehlung? Ist es nicht zu leichter Stoff für einen Wissenschaftler?
Also ich liebe leichten Stoff. Ich habe auch die Batman-Filme übrigens ganz gerne gesehen von Nolan. Jetzt haben sie die Musik von Hans Zimmer gerade gespielt. Das ist ja schon irgendwie klasse, oder? So ein Klassiker.
Ja.
Also ich finde, Fluch der Karibik ist, ich mag den deshalb, weil ich habe den mit meinen Kindern immer wieder angeguckt. Müssen sie ja irgendwie mal zur Unterhaltung oder zumindest angemacht und dann zum Kochen gegangen oder ähnliches. Und dann irgendwie so oft gesehen, dass ich ihn irgendwann echt klasse fand. Erstens, also das liegt jetzt an der englischen Fassung, die ich dann gesehen habe. Die Dialoge sind in der englischen Fassung einfach genial. Also die Dialoge, wer die geschrieben hat, die sind so witzig, wenn sie gucken, wie der Captain Barbossa mit der Elizabeth spricht, also mit der Keira Knightley. Wie die sich da die Worte hin und her schmeißen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr treffend und witzig. Und ich finde so diesen Kampf auf Leben und Tod bis zur letzten Kugel zwischen zwei Erzfeinden, die sich quasi noch bekämpfen, wenn sie in der Hölle sind, das ist irgendwie einerseits lustig, andererseits ist es ja auch so menschlich, ja, von Leuten, die absolut nicht loslassen können. Und alles, was da so im sag ich mal, so raussprudelt an Gefühlen, das ist ja so, sind zwar Alltagsgefühle, aber die sind da, finde ich, ganz toll wiedergegeben. Natürlich finde ich Keira Knightley klasse, also die ist irgendwie eher mein Typ, also Keira Knightley, Uma Thurman und so sind eher so Schauspielerinnen, die ich als Schauspielerin und auch als Person interessant finde.
Oder auch optisch.
Ja, optisch, aber ja, aber das hat man eben so, manchmal hat man so diese Verbindung, dass kluge Frauen auch noch attraktiv aussehen und auch selbstbewusste, ja. Also Keira Knightley ist ja jemand, der sich auch sehr für Frauenrechte einsetzt, genauso wie Uma Thurman. Und das finde ich, das Gesamtpaket stimmt dann irgendwie. Die ist, ich weiß nicht, ob Sie Pride and Prejudice kennen,
yeah.
diese Jane Austen-Verfilmung, wo sie auch genial ist, mit Donald Sutherland und Matthew McFadden. Und da
ja,
spielt die
Rosamund so
Pike
auch mit.
Die Rosamund Pike spielt ihre Eltern. Nee, ja. Der ist klasse. Aber der ist natürlich so wieder so ein Der ist natürlich wieder sowas für die Tränendrüse so ein bisschen, weil sie Roman Holiday mir nicht verziehen haben.
doch, natürlich. Ja.
Also wie auch immer ist es so, ich finde, den kann man sich absolut anschauen, kennt natürlich eh jeder. Nur den ersten Teil, die zwei, drei weiteren Teile fand ich nicht so toll, aber den kann man sich anschauen. Und Johnny Depp ist also natürlich auch genial. Der hat ja eigentlich selten, sage ich mal,
Ausreißer nach unten. Ja.
Ausreißer nach unten, ja, kann man sagen. Ja.
Von mir noch also die Empfehlung, Keira Knightley hat einen tollen Essay geschrieben, The Weaker Sex, also das schwächere Geschlecht, in dem sie die Geburt als das beschreibt, was es ist, nämlich ein Schlachtfeld. Also das wäre noch meine Empfehlung. Aber aus Fluch der Karibik kann man medizinisch noch was lernen, haben sie mir vorab erzählt. Ja,
ja, kann man, ja. The Weaker Sex, da muss ich dazu sagen, das ist in dem Buch, ich weiß nicht, ob es sonst noch verfilmt, gedruckt wurde, aber ich habe das irgendwo im Regal stehen, da heißt es Feminists Don't Wear Pink. Mhm. Ganz interessant, weil die Scarlett Curtis das gemacht hat. Das ist wiederum die Tochter von Richard Curtis, dem berühmten Regisseur, wo wir dabei sind, Vier Hochzeiten und ein Funeral, wie sagt man, Feierhochzeit, ein Trauerfall oder so auf Deutsch, ja, Notting Hill, die ganzen Bridget Jones Bücher und so. Das, und Love Actually, wo Keira Knightley wieder mitspielt. Also daher ist das so ein ganz interessanter Band, der ja, also ich finde, die Geschichte ist schon ziemlich explizit, die sie da so toll finden. Da muss man wieder gut, als Mann muss man relativ hartgesotten sein, um das zu lesen. Mehr Socke nicht. Mhm. Ja, Medizin, ich habe tatsächlich den Fluch der Karibik, man muss ja Studenten immer bei Laune halten. Ich sage immer in der Vorlesung auch, there's no business but show business. Und ich will ja nicht, dass nach 90 Minuten die ersten eingeschlafen sind. Und drum habe ich manchmal tatsächlich so Filmausschnitte gezeigt oder irgendwelche Bezüge zu ganz anderen aktuellen Dingen hergestellt und habe tatsächlich einen Filmausschnitt von Fluch der Karibik gehabt. Komischerweise kannten alle sofort Johnny Depp da als Jack Sparrow, wogegen die Gesichter von den Virologen irgendwie nicht so bekannt waren bei meinen Studenten und von den Bakteriologen. Und da gibt es aber eine Beziehung, und zwar kennt ja jeder Montezumas Rache, oder? Das ist so ein Ausdruck.
Ein schönes Urlaubsthema, ja.
Genau, Urlaubsthema wieder. Wir sind ja in der Sommerfolge. Moctezuma II. War ja ein Aztekenkönig, Aztekenherrscher im 16. Jahrhundert. Und da, ich weiß nicht, ich glaube, da ist teilweise Legende dabei, aber da kamen die Spanier in Figur des Hernando Cortés, spanischen Eroberers und Seefahrers. Und die Mexikaner damals, die Azteken, die dachten, das wäre eine Gotterscheinung, die da kommt. Das wäre eine Gottheit, die da an Land kommt. Und die haben denen gezeigt, wo sie ihr Gold verstecken. Die hatten ja unglaubliche Goldschätze. Oh, was dann passiert ist, ist, dass Cortés die alle hat abschlachten lassen. Einige tausend Azteken wurden da getötet, hat das Gold mitgenommen und ist damit verschwunden mit seinem Schiff. Und der Moctezuma ist zur Strafe dafür, dass er da quasi den falschen Rat gegeben hat, dann von seinen eigenen Leuten gelyncht worden. So geht die Legende. Und weil eben die Westler dorthin kamen und Montezuma quasi auf die Weise geschädigt wurde, wenn ich es mal so pauschal sagen darf, sagt man heute, wenn man irgendwo in den Urlaub fährt, in solche Regionen, Mexiko und Co., und kommt dann mit Durchfall zurück, dann ist es die Rache des Montezuma, die späte Rache des Montezuma. Die lief aber damals bei Cortés so ab, dass der tatsächlich mit seinem Schiff dann in der Karibik gesunken ist. Also auf der Rückfahrt ist das Schiff abgesoffen und man hat den Goldschatz nie gefunden. Der ist weg. Also wer jetzt noch Lust hat, Taucher zu werden, U-Boot-Fahrer, das steht noch im Angebot. Und die ganze Geschichte von Flucht der Karibik greift eigentlich das Thema auf, weil der Goldschatz, der verfluchte Goldschatz, warum die alle dann so zu solchen Halbtoten werden, ist ja der Schatz von Cortés. Also diese Münzen, diese goldenen, das soll der Schatz von Cortés sein, den sie da gefunden haben, der eben verflucht ist, der Fluch des Montezuma. Also dort hat man sozusagen die Rache des Montezumas etwas filmischer umgesetzt, als das vielleicht so ein Mikrobiologe oder ein Gastroenterologe gemacht hätte. Aber es geht letztlich um das gleiche Thema, dass sich Montezuma hier am besten rächt und in dem Fall diese ganzen Seefahrer zu so einer Art Aliens verwandelt, die dann um Leben und Tod kämpfen müssen.
Und damit sind wir schon am Ende dieser sehr unterhaltsamen Ausgabe Kekules Gesundheitskino-Kompass. In 2 Wochen gibt es die nächste Ausgabe dann wieder mit André Seifert an meiner Stelle. Und wir, Professor Kekule, hören uns in 4 Wochen. Bis dahin Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
Wünsche ich Ihnen auch. Bis dann, Frau Böttcher. Ciao.
Und wenn Sie Fragen oder Themenanregungen haben, dann gern her damit. gesundheitskompass@mdraktuell.de. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Natürlich können Sie uns gern weiterempfehlen. Wie immer an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Wer Gespräche und die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema sucht, dem legen wir WDR 5, das philosophische Radio, ans Herz. Dort wird offen und konstruktiv mit Philosophinnen und Philosophen, mit Fachleuten, Denkerinnen und Denkern über Themen wie Freiheit, Verletzlichkeit, Menschsein oder künstliche Intelligenz gesprochen. Und in der aktuellen Folge ist der Medizinethiker Giovanni Maio zu Gast. Es geht um die Frage, welche Rolle spielt das Zuhören für unsere Gesundheit? Zu finden in der ARD Audiothek und verlinkt bei uns in den Shownotes.
ARD. MDR Aktuell. Kekules Gesundheitskompass.